Ein Mann und eine Frau stehen Arm in Arm. Ihre Fäuste sind zum Sieg gestreckt, an ihren Handgelenken die gesprengten Ketten. Dieses 2014 eingeweihte Denkmal erinnert an ein Ereignis, das Deutschland und Namibia bis heute verbindet. Der Völkermord an den Overherero und Nama zwischen 1904 und 1907. Bei den Overherero und Nama kennt die Geschichte bis heute jedes Kind. Aber was genau ist damals eigentlich passiert?
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Kultur im Ohr. Mein Name ist Viola Gräfenstein und in diesem Podcast wird ab jetzt etwas ganz anders. Ich stelle euch Leute vor, die etwas ganz Außergewöhnliches geschaffen haben, die die Welt ein bisschen besser machen wollen und die euch ganz neue Welten eröffnen. Hallo Jana Marie Backhaus. Ich freue mich total, Jana, dass du in meinem Podcast Kultur im Ohr bist. Und liebe Jana, du lebst seit mehreren Jahren in Namibia. Du bist ausgewandert sozusagen als Deutsche nach Namibia und hast dort sehr interessante Projekte am Start. Du bist Schauspielerin, Sprecherin, du hast studiert, du bist auch Radiosprecherin. Du lebst mit deiner Familie, wie gesagt, du hast zwei Töchter und deinen Mann in Namibia und du hast auch eine App an den Start gebracht, die sich Explore Radio nennt. Ist das richtig ausgesprochen?
Ja, genau.
Okay, du, zu der App kommen wir gleich und nur ganz kurz, es geht um Namibia und um das wunderschöne Land Namibia, aber auch um die Geschichte Namibias und auch darum, was viele Deutsche einfach nicht wissen. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Und du möchtest uns etwas weitergeben, du möchtest uns etwas erzählen. Du hast diese App mit deiner Kollegin Sylvia Sitsch Ashimwell gemacht und ich freue mich, dass du uns das jetzt vorstellst, dieses Projekt. Danke, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung, Viola. Und ich finde es auch total schön, jetzt, als du mich vorgestellt hast, erstmal wieder zu hören, was man so alles macht. Man vergisst das ja. Und was man vielleicht auch schon erreicht hat und sieht sich selbst dann auch eher kritisch. Und als du gesagt hast, ja, Menschen, die die Welt irgendwie besser machen oder besonders sind, da dachte ich so, oh, warte, meint sie mich? genau, das ist dann immer so ein bisschen das Imposter-Syndrom. Aber nee, du hast recht. Also wir können uns, ich finde, das ist dann immer so eine schöne Bestätigung, wir können uns mit Explore Radio tatsächlich mehrere Preise auch auf die Fahne schreiben, seit wir das gegründet haben. Und das ist dann das, wo man sagt, okay, warte mal, vielleicht ist das doch gar nicht so dumm, was wir da ins Leben gerufen haben, auch wenn wir noch nicht davon leben können. Und das sage ich immer gern dazu, weil ich finde, die Startup-Branche und die Schauspielwelt, die haben sehr viel gemeinsam. Fake it till you make it, mehr Schein als Sein. Solche Stichwörter und Zitate fallen mir da direkt ein. Und genau, also ich erzähle mal kurz, wie es angefangen hat, nämlich mit der Idee, wie du gerade schon gesagt hast. Also ich bin nach Namibia gekommen, 2015, ist jetzt fast 10 Jahre. Ich habe Afrikanistik studiert, ich habe ein bisschen beim Radio gearbeitet, war Klinikclown, Schauspielerin, überall. Hauptsache von meinem Beruf leben, von meiner Kunst, aber nicht Kellnern gehen oder so. Und dann habe ich das halt erweitert durchs Sprechen, durch Radioarbeit und habe noch Linguistik und Phonetik studiert. Und da ich ein zweites Fach brauchte, bin ich in die Afrikanistik oder Afrikastudien an der Uni Köln reingepurzelt. Aber nicht aus einfach, ich hatte immer Interesse. Ich war als Austauschschülerin in Südafrika, als ich 17 war, genau, in der 11. Klasse. Also das Interesse war da. Und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ob ich mal irgendwas damit mache. Aber durch die journalistische Komponente war es natürlich naheliegend, dass man dann vielleicht das Wissen oder Afrika-Korrespondenz macht oder das Wissen einfach genau in dem Bereich auslebt. Und so war ich dann beim Privatradio in Namibia als Praktikantin 2015 und hatte erstmal einen kompletten Kulturschock auch. Und man denkt auch, das ist auch sehr spannend, da werden wir sicher später noch drauf eingehen. Jetzt in Retrospektive denke ich auch, oh mein Gott, wie peinlich. Ich dachte auch, ich weiß alles besser. Als Deutsche, die Afrikanistik studiert und dann triffst du hier auf Deutsche auch und denkst erstmal, die sind alle komplett rassistisch und ja, finden die Kolonialzeit noch cool. Und ja, die gibt es auch und deshalb haben wir auch die App gemacht. Aber es ist so vielfältig und ich sage immer, wenn ich eine Sache aus Namibia gelernt habe, sind es zwei Wahrheiten, können gleichzeitig wahr sein. Und genau, die Idee für die App ist ja ein paar Jahre später entstanden, als ich hier fest dann lebte. Mein Mann und ich haben uns dafür entschieden, es erstmal hier auszuprobieren. Und ich habe an einer Schule Deutsch unterrichtet als Fremdsprache, um so ja auch meine Füße zu finden hier im Land. Und als zweites Fach dann Geschichte. Und das war hauptsächlich auch afrikanische Geschichte, Kolonialzeit, Apartheid, Namibias Weg zur Unabhängigkeit, was natürlich dann auch mein Fachgebiet war. Ich habe meine Bachelorarbeit über ein Thema hier geschrieben, mündliche Prüfungen, mich mit Jagdtourismus und Denkmälern befasst. Und es hat so viel Spaß gemacht mit den Teenagern, das ja Geschichte zum Anfassen zu machen und spannend zu machen. Aber ich habe schnell gemerkt, ich bin keine Lehrerin und ich wollte nie Lehrerin sein. Das heißt, ich habe dann ja irgendwann versucht, so die Reißleine zu ziehen, habe auch überlegt, ja, wie kann ich denn da wieder rauskommen und was mache ich denn sonst? Weil man hat ja dann auch ein Gehalt, auf was man angewiesen ist. Beim Radio war das Gehalt so gering im Vergleich zu Deutschland, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht machen mit dem Wissen, was ich habe und dem Können. Und ja, aus der Schule raus. Dann war es zum Glück so, dass mein Mann dann zu der Zeit einen Job hatte, wo er auch gesagt hat, wir können erst mal gucken, wir kriegen das hin finanziell. Und ich habe nebenbei immer weiter gesprochen, aber nicht so schön professionell wie jetzt mit meinem eigenen Studio. Und habe gedacht, ich gründe einfach meine App, weil immer wenn ich Freunde hier hatte, Familie und auch mit den Schülern und Schülerinnen der Highschool, sind wir auf Spaziergänge gegangen durch Windhoek und wir haben festgestellt an den Statuen, wenn du nicht weißt, wer diese Person ist, dann steht da ein Name und eine Jahreszahl. Es gibt Orte, die sind ehemalige Kolonialbauten oder Schauplätze, die nicht ausgeschildert sind und wenn überhaupt, sind sie irgendwie auf TripAdvisor oder von irgendeinem, ich sag nochmal, einem Touristenführer, der denkt, dass es schön ist, den Deutschen zu erzählen, oh, look at that nice building, oh, the Germans, ja. jeglicher Couleur übrigens. Das ist so, im Tourismus sind die Leute hier, egal ob weiß oder schwarz, man möchte es den Deutschen auch gemütlich machen und man erzählt dann ein Narrativ, der durchweg positiv ist. Und dann habe ich so festgestellt, nee, das müssen wir ändern. Schilder sind auch teuer. Die Umbenennung von Straßennamen ist ja auch eine große Diskussion hier. Und dann brauchst du Erlaubnisse und so weiter. Und dann muss das instand gehalten werden. Aber hey, wir sind ja digital und modern. Machen wir doch eine App, die GPS-gestützt ist, wo wir einen Pin setzen an dem Denkmal. Und natürlich, weil ich im Radio und Storytelling bin, machen wir einen Audioguide draus. Aber es gibt auch inzwischen eine Textdeskription. Das ist einfach die Idee gewesen, ja. Wie es geboren ist. Und dann ja, hat es sehr lange noch gedauert bis jetzt. Wow.
Alles nahm 1884 seinen Lauf. Als das heutige Namibia offiziell zur deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika erklärt wurde. Tausende deutsche Siedler kamen in den nächsten Jahren in das Land. Für die lokale Bevölkerung hatte das schwere Folgen. Viele Menschen wurden von ihrem angestammten Land vertrieben, verloren ihre Rechte und Lebensgrundlagen. Die damals größte Bevölkerungsgruppe des Landes, die Ovaherero, hatten bald genug und begannen im Januar 1904 einen Aufstand zu organisieren. Sie blockierten Bahnlinien und griffen Militärstationen und Handelsniederlassungen an. Etwa 120 deutsche Militärangehörige und Siedler kamen dabei ums Leben. Diesen Widerstand mussten die Ovaherero teuer bezahlen. Das Deutsche Kaiserreich mobilisierte und schickte den brutalen Feldherren Lothar von Trotha und 14.000 deutsche Soldaten ins Land, um den Aufstand militärisch niederzuschlagen. Leutnant von Trotha kannte keine Gnade.
Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf. Ich treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse sie erschießen.
Die Kämpfe erreichten bei der Schlacht am Waterberg ihren traurigen Höhepunkt. Wegen der Verfolgung durch die deutschen Truppen floh das Volk der Ovaherero in die Omaheke-Wüste. Die deutschen Militärs errichteten einen Absperrgürtel um die Wüste, der den Menschen den Ausweg und den Zugang zu Wasser versperrte. Die Zahlen sind umstritten, doch es wird geschätzt, dass etwa 60.000 der damals 80.000 Ovaherero und etwa die Hälfte der damals 20.000 Nama, die sich dem Aufstand angeschlossen hatten, verdursteten, erhängt oder erschossen wurden. Die Überlebenden brachte man in Konzentrationslager. Für die Herero und die Nama und für Namibia als Land sind diese Geschehnisse natürlich bis heute ein großes Thema. In Deutschland kommt dieser Teil der Geschichte im Unterricht oft sehr kurz. Oder hast du etwa schon alles darüber gewusst? Es hat sogar bis 2019 gedauert, dass Deutschland die Niederschlagung des Aufstands offiziell als Völkermord anerkannt hat. Als deutscher Tourist ist es also etwas Besonderes, vor diesem Denkmal zu stehen. Und vielleicht ist dies ja auch für dich ein Ort, an dem du auf deiner Reise durch dieses bunte, großartige Land kurz innehalten kannst. Was bleibt, ist ein Gefühl der Verbundenheit. Verbunden über diesen wichtigen Teil der namibischen und der deutschen Geschichte.
Ja, sehr schön. In welcher Stadt lebst du?
Wir haben 5 Jahre in Windhoek gelebt, in der Hauptstadt. Da kam auch die Idee damals, sind aber vor 2 Jahren an die Küste gezogen, zwischen Zwakopmund und Walvis Bay, ein kleiner Ferienort namens Long Beach oder Langstrand, wie es auch auf den Schildern hier steht. Genau, es ist so schön hier, wie es klingt, das stimmt. Und es ist auch sehr spannend, weil Zwakopmund ist eine Stadt, die wirklich sehr deutsch ist. Ne? Das ist sehr deutsch geprägt und ich wollte damals auch auf keinen Fall hier hin, weil ich dachte wieder, ne, das Klischee, Gott, dann treffe ich nur auf diese ganzen Leute, die die Kolonialzeit hochheben. Und ja, und dann war es gar nicht so. Und ich bin so verliebt jetzt auch in Zwakopmund. Ich mache hier jetzt auch Stadtführungen. Also wir sind quasi von digital zu analog auch gegangen mit Exploradio. Also wir machen Stadtrundgänge über die Kolonialvergangenheit, aber auch Aufarbeitung und bieten einen Safe Space auch für Diskussion. Und jede Frage darf gestellt werden. Und
okay. Genau. Gehen wir da mal rein. Stichwort Aufarbeitung. Also wenn ich Namibia höre, da denke ich immer an schöne Wüstenlandschaften. Und es gibt ja diese schöne rote Düne oder, ja, also man kennt schöne Bilder, aber da steckt ja noch ganz viel mehr dahinter. Und viele Menschen aus Deutschland sind überrascht, viele Junge auch. Wow, die Deutschen haben hier gelebt oder leben hier noch. Könntest du mal auf das Thema eingehen, bevor du dann erklärst, warum dir das wichtig war, diese App zu machen und die Geschichte zu vermitteln und wo die Schwierigkeiten letztendlich dann lagen?
Also ich muss sagen, dass Namibia und der Genozid in den deutschen Medien in den letzten Jahren viel größere Aufmerksamkeit erhalten hat, was auch wahnsinnig wichtig und wahnsinnig gut ist und uns natürlich total freut. Ich denke auch, dass Leute heutzutage mit einem anderen Bewusstsein nach Namibia reisen als vor 10 Jahren. Nichtsdestotrotz werden Dinge auch oft anders dargestellt, vielleicht auch falsch dargestellt. Und ich bin da auch drauf reingefallen. Und es gab ja diese Skandal-Doku vom ARD, die gerade abgestraft wurde, weil die deutsche Schuld doch recht anders dargestellt worden ist, als es war. Nicht als es war, aber als es ist. Denn es war schrecklich. Und keiner will das absprechen. Und keiner will sagen, Kolonialvergangenheit war nicht schlimm. Im Gegenteil. Es gibt auch aber inzwischen auch ein Aussöhnungsabkommen. Also was man immer sagen muss, es sind 2 Wahrheiten, die gleichzeitig wahr sind. Dass die Stadt Zwakopmund zum Beispiel ist wahnsinnig schön, aber sie ist auf Knochen gebaut, auf Blut, auf Tod. Der ökonomische Erfolg, man kann die Jahreszahlen an den Häusern sehen, die sind zeitgleich mit dem Genozid alle aus dem Boden geschossen, obwohl die Stadt eigentlich 10 Jahre davor gegründet worden ist, 12. Als die Stadt gegründet worden ist, Zwakopmund, da hat es erstmal gedauert, bis sich da Erfolg einstellte, bis Dinge gebaut worden sind. Und dann, als der Genozid war, als die Overherero unterdrückt worden sind, die Nama, als sie in Konzentrationslagern in Zwakopmund eingepfercht worden sind, die Überlebenden des Genozids, die nicht nach Botswana durch die Omaheke flüchten konnten, die nicht erschossen worden sind, die nicht verhungert und verdurstet sind, wurden in Konzentrationslagern an der Küste wirklich gehalten. Ich sage gehalten.
Du kurz was zum Konflikt erzählen, Herero?
Ja.
Also zu dem, was da war, warum Genozid? Das ist ja schon, schon ein schweres Wort. Ja.
Ja. Es war so, wo fange ich an? Es ist so lang, ich könnte jetzt eine ganze Stadt umgeben. Nee, genau. Also der Konflikt war zwischen den Deutschen und der lokalen Bevölkerung und zwar den Overherero und den
Nama. Warum waren Deutsche überhaupt in Namibia?
Was auch viele nicht wissen, denn es gibt verschiedene Ansätze. Natürlich war es so, also die Deutschen wollten ursprünglich oder Bismarck wollte ursprünglich gar nicht unbedingt Kolonien haben. Die Deutschen waren ziemlich spät dran. Die deutsche Flotte war nicht darauf ausgelegt. Bismarck fand das alles eigentlich ein bisschen zu anstrengend. Aber natürlich Profitgier und Geschäftsleute und Lobbyismus. Das heißt, eigentlich ist in Namibia nur eine Kolonie entstanden damals, weil Leute oder deutsche Händler hier Land gekauft haben. Das war noch gar nicht abgesegnet von Bismarck. Es stand auch erstmal nicht unter der kaiserlichen Krone. Es war dann so, dass in Lüderitzbucht sich Deutsche niederließen, also Adolf Lüderitz kaufte dort Land.
Ein Bremer war das, glaube ich, ja?
Genau, Adolf Lüderitz, ja, kaufte dort Land und auch nachweislich, da ging es schon los durch einen Betrug. Es waren natürlich vorher auch die Portugiesen, die ankamen an der Küste, aber keiner wollte so richtig Namibia erschließen, weil wenn du hier die Skeleton Coast runterfährst, siehst du Nebel und Sand. Und dahinter wusste man erstmal nicht, was da so liegt. War auch ein bisschen anstrengend. Die sind dann weiter zum Kap gesegelt. In Westafrika hatten sie noch oben einen Stopp, sind weiter ans Kap. Und ja, hier Cape Cross hatten die Portugiesen schon 300 Jahre vor den Deutschen angelegt. Und in Angra Pequena, die kleine Bucht, die dann Lüderitz-Bucht wurde, war auch, aber Adolf Lüderitz hat es dann halt abgekauft von einem Nama-Chief, ein Stück Land, hat gesagt, ja, wir lassen die mal im Glauben, weil bei den ersten Verhandlungen hat er gesagt, ja, ja, das sind englische Meilen, ich kaufe das mal ab. Und die Nama haben auch erstmal gesagt, ja, ist okay, könnt ihr haben, ne? Solange ihr uns nicht in die Quere kommt. Und da hat auch noch keiner daran gedacht, dass ein Konflikt entstehen könnte. Also dann hat halt Adolf Lüderitz gesagt, nachdem das beim ersten Mal so gut geklappt hat, hat er seinen Assistenten Heinrich Vogelsang geschickt und hat gesagt, jetzt machen wir es nochmal, wir kaufen aber jetzt in deutschen Meilen. Und ein Missionar hat dabei geholfen, es auch falsch zu übersetzen. Und diese Dokumente gibt es alles. Also es gibt historische Quellen, es gibt Briefwechsel, wo das drinsteht. Weil dann sagen hier auch Leute immer, auch lokale Menschen sagen immer, ja, aber ja, das war doch abgekauft, ist doch okay. Wer sagt denn, dass das Betrug war und so, vielleicht haben die sich nur nicht verstanden. Nein, es gab diesen Betrug mit den Meilen, nachdem das am Anfang so gut geklappt hat, in englischen Meilen. Das ist ungefähr 4 bis 5 Mal so viel wie eine englische Meile. Und dann hat Adolf Lüderitz gesagt zu seinem Assistenten Heinrich Vogelsang, der mit dem Nama-Chief verhandelt hat, ja, wir lassen die mal in dem Glauben, dass es sich wieder um die englischen Meilen handelt, wieder vor. Und das war nicht so. Und danach waren die Nama natürlich auch tierisch sauer und wollten das rückgängig machen. Ursprünglich, man sagt ja immer, okay, wem gehört Namibia eigentlich? Also die Khoisan waren hier überall im Land, sind von A nach B gezogen als Jäger und Sammler. So. Also hatten keine Landwirtschaft, keine Viehwirtschaft, keine festen Orte, aber sind immer wieder zu den gleichen Orten zurückgekehrt, wo dann zum Beispiel auch Wasser war. Die Ovaherero sind die, die wirklich in Zentralnamibia durch ihre Viehwirtschaft mit Rindern, das ist ja auch der Reichtum, zwischen Okahanya, Windhoek, dem Waterberg, da fällt während der Regenzeit auch sehr viel Regen, da ist gutes Weideland und noch ein bisschen weiter hoch, man nennt das auch das Maisdreieck. Das ist nämlich auch die Region, wo der Konflikt stattgefunden hat und der Genozid, wo der Vernichtungsbefehl erteilt worden ist. Du hast mich ja gefragt, wie kamen die Deutschen überhaupt hierher? Und das ist halt echt eine lange Geschichte, die dann damals 1883 losging und ein Jahr später bei der Berlin-Afrika-Konferenz dann offiziell gemacht worden ist. Da war das Land bereits abgekauft, das war aber im Süden, das hatte mit den Herero erstmal noch nichts zu tun, nur mit den Nama, die eigentlich auch aus der Kap-Region hochgezogen sind. Und so kam es nämlich auch, dass noch andere Konflikte im Land schwelten, denn die Nama kamen immer näher ran in Zentralnamibia. Das fanden die Herero nicht gut. Deswegen waren diese beiden Gruppen auch im Konflikt. Die Deutschen kommen rein und denken natürlich, ja, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Wir bieten denen jetzt mal Schutzverträge an, die sie unterschreiben, was natürlich komplett lächerlich ist, wenn du bedenkst, dass hier irgendwie 36 Deutsche im Land waren, die Nama und Herero voreinander schützen wollten, die zu Hunderttausenden waren. Also die Nama ein bisschen weniger, aber es gab 100.000 Herero in Namibia vor dem Völkermord. Nama ein bisschen weniger, aber nichtsdestotrotz, die waren sehr gute Reiter, die hatten Waffen durch Handel, auch am Kap. Die waren wahnsinnig gut ausgebildet. Die Leute waren auch nicht blöd. Die konnten diese Schutzverträge natürlich durchschauen, denn bevor die Deutschen auch hier waren, also als Kolonialisten, waren hier schon Missionare im Land. So, wenn wir mal nochmal 80 Jahre zurückgehen. Das heißt, viele Leute konnten, also Hendrik Witbooi zum Beispiel, ein Nama-Chief, der hat in Kapstadt die Zeitung gelesen, die Weltpolitik. Die haben sich nicht verarschen lassen. Ja, okay. Und der hat dann halt auch gesagt, wir unterschreiben diese Schutzverträge nicht. Bei den Herero das Gleiche. Es kam so, und ich sage das auch immer, es wäre nicht zum Genozid gekommen, wenn es nicht eine Verkettung von sehr, sehr vielen unglücklichen Umständen gegeben hätte. Dann hätte das vielleicht alles verhindert werden können. Am Anfang stellte sich nicht so richtig der Erfolg ein in der Kolonie. Die Nama und die Herero wollten nicht die Schutzverträge unterschreiben. Die Deutschen, ja, war irgendwie viel zu viel Arbeit, hier alles aufzubauen. Man hat nicht die erhofften Dinge gefunden. Lüderitz wollte Diamanten finden, Gold, aber natürlich auch andere Bodenschätze. Und man hat auch Kupfer später gefunden, also die Kupfermine in Otavi. Und das Spannende ist, ein anderer Aspekt war aber auch, bis Mark überzeugt wurde, ist Lebensraum. Und der Begriff wurde ja später von Hitler wieder aufgegriffen. Ja. Lebensraum fürs deutsche Volk, denn in Deutschland während der Industrialisierung hat sich die Bevölkerung fast verdoppelt. Wir waren dann irgendwann bei 60 Millionen. In den Berliner Hinterhöfen herrschten endemische, ekelhafte Zustände. Auf dem Land konnten die Leute, die keinen Landgrundbesitz hatten, nichts machen. In der Stadt gab es nicht schnell genug Lebensraum für die Leute. Ich sage jetzt auch Lebensraum, oh Gott, das ist falsch, aber es gab keinen Wohnraum. Und so wurde dieser Begriff Lebensraum fürs deutsche Volk als Idee mit der Kolonie auch hierher gebracht. Und erstmal sollten die Leute hier nur siedeln. Man wollte sich eigentlich nicht in die Haare kriegen mit der lokalen Bevölkerung, weil man natürlich auch wusste, man ist in der Unterzahl. Und dann war es so, natürlich herrschten damals auch sehr, sehr viele rassistische Glaubenssätze. Natürlich dachten die Deutschen auch, sie wären besser als die hier, die Menschen, die hier lebten. Das ist ja auch mit der Missionsgeschichte schon so, dass man die Wilden, ich mache Anführungszeichen, die man im Podcast nicht sieht, missioniert und ihnen christliche Namen gibt, sie tauft und so weiter. Und ja, dann, wenn wir jetzt gucken von 1884, ist es bis zum Genozid ja noch 20 Jahre. Ja. Was ist hier in den 20 Jahren passiert? Und wenn wir jetzt 10 Jahre später gucken, war es so, es wurde immer wieder Geld in die Kolonie gepumpt, aber es kam nicht so richtig, ja, aus dem Quark. Dann natürlich mit den ersten Bodenschätzen, das war gut. Es wurde Swakopmund gegründet und man hat gedacht, ja, irgendwie können wir es vielleicht ja doch rumreißen. Die Leute hier haben sich sehr stark dafür eingesetzt. Es war auch so, dass viele Schutztruppler Menschen waren, also die Schutztruppe nannte man die Soldaten hier. Das waren teilweise Menschen, die in der Armee unehrenhaft entlassen worden sind im Militär. Aber es wurde gesagt, du kannst das wieder gut machen, wenn du nach Namibia gehst in die Schutztruppe für ein paar Jahre. Hier waren Leute, die in Führungspositionen waren als Gouverneur der Kolonie. Und da sehen wir auch wieder die Verbindungen auch zum Dritten Reich später. Denn, denn Heinrich Ernst Göring war hier der erste Gouverneur in der Kolonie.
Okay.
So, was viele auch gar nicht wissen. Okay, aber das war jetzt noch alles vor dem Genozid. Es war so, dass die Deutschen wirklich mit dem Bahnschienenbau sich mit den Herero richtig angelegt haben. Und zwischen Samuel Maharero, einem Herero-Chief zum Beispiel, gab es auch immer wieder Ja und Nein. Teilweise haben sie gesagt, ja, wir machen mit den Deutschen was. Dann haben sie den Schutzvertrag wieder gekündigt. Und ich komme nochmal auf die Verkettung der unglücklichen Umstände ein. Denn es ist so, dass dann Rinderpest ins Land kam. Die Herero hatten ihren großen Reichtum durch Rinder. 90% der Herden sind gestorben, sind wirklich verreckt. Die hatten keine Lebensgrundlage mehr. Dann mussten sie mit den Deutschen kooperieren. Also Rinderpest wurde hier eingeschleppt am Ende des 19. Jahrhunderts. Und dadurch starben 90% der Viehbestände der Ovaherero.
Wow.
Was sie in große Armut und Verzweiflung trieb, bis die Bestände sich wieder erholten. Also ich sage immer, es wäre fast nicht zum Genozid gekommen. Denn dann, als die Rinderbestände dezimiert wurden, mussten sie auf deutschen Farmen arbeiten, beim Schienenbau helfen, sich Geld verdienen. Die Frauen gingen in den Haushalten arbeiten. Aber die Rinderbestände erholten sich auch wieder innerhalb von 10 Jahren. Und dann kündigten sie auch wieder die Schutzverträge. Also es war immer so hin und her. Und zum Genozid kam es dann, also ich sag mal so, wenn man es jetzt wirklich die Kurzfassung macht, die Deutschen bauten ihre Schienen. Sie wollten natürlich von der Kupfermine in Otavi über Windhoek Dinge transportieren an die Küste, um sie hier zum Hafen aufzuladen, auf die Schiffe und wieder nach Deutschland zu bringen und so weiter, Import, Export. Und dann hatten sie die Idee, dass Herero verbieten wollten, 50 Meter, ich sage jetzt eine ausgedachte Zahl, aber es ist eine Zahl links und rechts der Schienen, ein Korridor der Bahnschienen, wo die Herero nicht mehr mit ihren Kühen weiden durften, mit ihren Rindern. Und das hat sie natürlich aufgeregt und nicht gefallen. Wow. So, ihr seid in unserem Land. So.
Ja.
Genau, die Deutschen haben sich da sehr viel rausgenommen. Die Kühe liefen frei rum, es gab keine Zäune. Wenn die Kühe aber dann doch zu nah dran kamen, wurden die Herero bestraft. Es gab harte Auflagen, es gab Strafzahlungen, Rinder wurden konfisziert. Und teilweise herrschte hier auch Anarchie in der Kolonie. Denn viele der Schutztruppler, wie ich schon gesagt habe, waren Menschen, die vielleicht unehrenhaft entlassen worden sind. Sehr brutale Menschen. Auch die Gouverneure der Kolonie wurden immer brutaler. Es wurden Leute eingesetzt wie Kurt von Francois, der schon im Kongo für König Leopold Afrikaner abgeschlachtet hat. So, das war Strategie. Es wurde gesagt, wir müssen Leute nehmen, die eine Härte zeigen. Später Lothar von Trotha, der auch in anderen Kolonien bereits schon gekämpft hat, gewütet hat, genau. Und das war strategisch. Also es wurde immer schlimmer, um die Situation unter Kontrolle zu bringen, bis es eskalierte, bis dieser sogenannte Herero-Aufstand kam. Weil es klingt immer so, die Herero waren selber schuld. Wenn man dieses Wort Aufstand benutzt, hätte sich mal nicht aufgelehnt. Aber natürlich haben sie sich aufgelehnt. Das war jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Genozid begann 1904 offiziell und hat sich ja über ein paar Jahre erstreckt. Es war nicht eine Schlacht oder eine Sache, sondern man rechnet den Genozid von 1904 bis 1908 oder sogar 9. Das kommt ein bisschen drauf an. Denn was dann passierte ist, die Herero haben die Bahnschienen attackiert und angegriffen. Da gab es kleine Schutzhäuschen auch, wo Leute geschlafen haben, Vorräte aufgefüllt haben. Natürlich fuhr man nicht irgendwie mit ICE-Geschwindigkeit durchs Land. Das heißt, es gab viele von diesen kleinen Häuschen. Die haben die Herero strategisch angegriffen, die Nama aber auch. Die haben sich dann nämlich in der Zwischenzeit auch zusammengerauft, weil die gesagt haben, wir können nur zusammenhalten gegen die Deutschen. Genau, und wir haben einen gemeinsamen Feind, auch was zwischen uns ist. Das hat Hendrik Witboy, der Nama-Chief, sehr schnell gecheckt und gesagt, egal was zwischen uns ist, das können wir später regeln. Lass uns erstmal die Deutschen hier wieder aus dem Land treiben. Und genau, und so war es halt, dass die Herero die Deutschen angriffen, sich aufgelehnt haben und die Deutschen dann mit härtester Brutalität zurückgeschlagen haben. Und auch dieser Vernichtungsbefehl von Lothar von Trotha ausgesprochen wurde, wo er wirklich wortwörtlich sagt, dass kein Herero Mann, Frau oder Kind am Leben gelassen werden soll. Es wird geschossen, es gibt keine Gnade. Sie wurden umzingelt am Waterberg. Es wurde eine Art Korridor gebildet, ein großer, muss man sich vorstellen, großer Korridor, wo die Leute in zwei Richtungen nicht flüchten konnten oder drei. Das heißt, sie konnten auch nicht ins Landesinnere, sondern sie wurden in die Omaheke-Wüste getrieben, was in Richtung Botswana geht. Und viele haben das nicht überlebt. Es sind von 100.000 haben, ich glaube, 16.000, 17.000 Herero nur überlebt. Die nicht verhungert oder verdurstet sind, die nicht erschossen worden sind, sind teilweise ins Exil gelangt in Botswana. Andere wurden in Konzentrationslager gesteckt.
Und, von den Deutschen?
Von den Deutschen, genau.
Wir haben auch da und, Konzentrationslager aufgebaut.
Genau, genau. Ich nehme kurz einen Schluck zu trinken. Das ist halt das Spannende, weil wir haben so viele Parallelen auch zum Dritten Reich. Aber wenn wir halt jetzt ganz konkret irgendwie die Parallelen suchen und die Wurzeln, kann man sogar sagen, hätte es den Genozid nicht gegeben in Namibia, hätte Hitler es nicht zu so einer Größe geschafft, dann hätte es vielleicht den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Hätte, aber es gibt sehr viele interessante Theorien, genau dazu. Kann man natürlich drüber streiten, vielleicht wäre etwas viel Schlimmeres passiert, vielleicht etwas ganz anderes, man weiß es nicht. Wichtig ist zu wissen, die Deutschen hatten hier mehrere Konzentrationslager in Namibia in 5 Städten, Windhoek, Karibib, Okahanja, Swakopmund und Lüderitz und in den Städten auch mehrere Lager. Und ja, es waren wirklich Verschläge, es waren keine Gebäude. Wenn wir jetzt an Auschwitz denken, Theresienstadt, wo wir wirklich noch Gebäude besichtigen können zum Beispiel, das ist hier alles verschwunden. Und da kommen wir auch wieder zur App. Leute gehen hier in Swakopmund an der Mole vorbei und es ist der schönste Ort und ich gehe da auch gerne Eis essen mit meinen Kindern. Aber man muss wissen, man muss einfach mindful sein und wissen, dass da diese Lager waren, wo 40% der Leute, die in den Lagern waren, sind auch gestorben. Die Bedingungen waren so schlimm und vor allem in den Lagern an der Küste, denn die Wetterbedingungen hier sind sehr kalt. Sie mussten im Wasser arbeiten, die Mole aufschütten. Viele Leute haben Lungenentzündungen bekommen. In den Lagern in Windhoek war es natürlich ein anderes Klima, eher trocken und heiß, was auch nicht weniger anstrengend war. Aber es schützte doch vor bestimmten Infektionen. Also auf Shark Island vor Lüderitzbucht sind so viele Menschen gestorben. Das gleiche in Swakopmund und es gibt hier ein Massengrab, was auch die wenigsten wissen. Und ja.
Also das Ganze ist auf Blut gebaut, kann man sagen.
Genau, das ist leider so. Und dieser ökonomische Erfolg, den ich am Anfang schon erwähnt habe von Swakopmund, ist auch, weil natürlich, ne, wenn wir jetzt sagen, okay, später war dann Adolf Woermann, sehr beliebter Name damals auch. Adolf Woermann war ein Geschäftsmann, der hier seine Geschäftsräume von der Reederei der Woermann-Linie, also es war ja die größte Privatreederei der Welt, bis, ich glaube, 1947 sogar, der sich hier niedergelassen hatte und seine Geschäfte von Swakopmund aus vorantrieb. Der hatte seine eigenen Konzentrationslager und hatte quasi seine eigenen Sklaven, um seine Schiffe zu be- und entladen, um die Jetty weiter auszubauen. Das ist hier diese Landungsbrücke.
Also waren das so eine
Wie hätte er sonst?
Entschuldigung, ganz kurz. Die Konzentrationslager waren so Arbeitslager. Also die waren dafür da, damit die dann auch arbeiteten, richtig?
Genau, also die wurden dort gehalten, aber auch Frau, Männer, Kinder, alle zusammen. Und Frauen mussten auch harte körperliche Arbeit leisten. Und dann wurden sie halt rausgeholt, einmal am Tag. Wenn sie Glück hatten, mussten sie nur 8 Stunden arbeiten. Aber meistens reden wir von wirklich 12 Stunden oder länger. Danach wieder dahin. Und es gab, da gibt es auch Berichte drüber und Quellen, die hatten als einzige Nahrungsquelle 500 Gramm Mehl ungekocht, ohne Kochutensilien und 500 Gramm Reis pro Tag, pro Person. Ja. auch, also Missionare und Pastoren, da haben sie auch wieder eine andere Rolle. Da muss man auch wieder sagen, zwei Wahrheiten können gleichzeitig wahr sein. Die sind in die Lager gegangen und haben auch versucht, diese Umstände zu verbessern und haben es berichtet. Es gab auch Missionare, die Leute geschützt haben, weil sie schon, bevor die Kolonisierung stattfand, ihre Gemeinden hier hatten und die wirklich ihren christlichen Glauben und ihre christliche Ethik gelebt haben. Ne, das gab es natürlich auch. Und diese Berichte sind teilweise von Missionaren, die auch in die Lager rein sind, aber auch, weil die Deutschen immer alles dokumentiert haben. Sie haben nicht alles vernichtet, bevor dann die Kolonie ja übergeben worden ist mit dem Versailler Vertrag oder abgegeben werden musste nach Ende des Ersten Weltkriegs. Also, ja, du siehst, es ist
Wahnsinn.
Ja, es ist wirklich Wahnsinn, ja.
Stichwort Landungsbrücken, du wolltest da noch weitermachen?
Ja, ich wollte nur sagen zur Landungsbrücke, wenn wir jetzt uns einfach fragen, okay, wie kann Genozid und ökonomischer Erfolg zusammenhängen? Na klar, du hast kostenlose Arbeitskräfte, die du wirklich wie Scheiße, darf man das in deinem Podcast sagen, behandelst. Und die du nicht bezahlen musst, natürlich, wenn das dein Businessmodell ist, natürlich hast du ökonomischen Erfolg.
Ja, klar.
Du beutest ja Leute aus, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Würmerlinie sprechen, speziell, ja, die eine große Supermarktkette daraus auch noch gebildet haben später. Wir wissen alle, Supermärkte auch in Deutschland waren mal Kolonialwarenläden, zum Beispiel Edeka auch.
Echt?
Würmern und Brock, ja. Würmern und Brock gibt es heute auch noch in Namibia, so heißt diese Supermarktkette heute. Die feiern auch noch Adolf Woermann. In manchen Geschäften hängen Bilder und so weiter von ihm als der große Unternehmer, der Erfolg. Und ja, heutzutage ist es ein großer Arbeitgeber im Land. Man kann jetzt auch nicht sagen, jetzt muss diese Kette schließen und die machen auch heutzutage gute Sachen. Die haben Stiftungen, aber sie arbeiten es nicht auf. Natürlich haben die Leute und Manager und Geschäftsführer nichts mehr mit damals zu tun, aber es findet auch keine Aufarbeitung statt, sondern ein Narrativ, der in eine sehr positive, revisionistische Richtung geht.
Zwei Fragen. Erstens, gab es jetzt sowas von Deutschland aus wie eine Entschuldigung oder eine Wiedergutmachung? Wie ist da der Stand der Dinge? Und zweitens, wie wird denn jetzt heute diese Geschichte gelebt oder gesehen? Und da kommen wir dann auch zu deiner App und deinem Anliegen, ja? Diese zwei Punkte würde ich gerne wissen.
Genau. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es gibt verschiedene Ansätze der Entschädigung. Und das ist auch wieder ein großes Problem und ein großes Konfliktpotenzial, was ich gleich auch noch erläutere. Es gibt offiziell eine Art Reparation, die nicht so genannt werden darf, eine Zahlung von Deutschland an Namibia, auf die sich jetzt geeinigt wurde. Soweit ich weiß, seit 2021 sind die Verhandlungen abgeschlossen. Es gab dann auch das Aussöhnungsabkommen, das ist noch etwas anderes. Das ist etwas, was zwischen Deutsch-Namibiern, also weißen deutschsprachigen Menschen in Namibia, die vielleicht auch seit 4, 5 Generationen hier leben, stattgefunden hat, zwischen der Gemeinschaft der Nama und der Gemeinschaft der Ovaherero. Die haben sich am Waterberg getroffen, die haben eine Zeremonie abgehalten, sie haben alle das Aussöhnungsabkommen unterschrieben und gesagt, was Vergangenheit war, war schlimm, aber das hat nichts mit der Zukunft zu tun. Die Zukunft für Namibia, wir lieben Namibia. Wir wollen es schaffen, dass wir alle gut zusammenleben und gut zusammenarbeiten. Und sie haben sich alle beieinander, oder die Deutschen haben sich entschuldigt. Die Nama und die Herero haben offiziell natürlich, ne, jeder hat privat vielleicht noch andere Ressentiments darüber oder andere Gefühle, je nachdem, wie viel man auch leidet oder wie viel man verloren hat damals und sieht, der Deutsche hat eine Villa und einen riesen Reichtum und ich lebe in meiner Hütte ohne Wasser. Das ist was anderes, aber das ist der offizielle Punkt. Und die deutsche Bundesregierung hat sich auch offiziell entschuldigt, hat offiziell einen Betrag freigegeben, der sich aber nicht Reparation offiziell nennt und der über einen längeren Zeitraum abgezahlt werden soll, in Projekten zum Beispiel. Und das Konfliktpotenzial da ist, dass dann die Gemeinschaft der Ovaherero und der Nama sagen, dass das natürlich ihnen nicht nur zugutekommt, nicht nur den geschädigten Gruppen, denn die Regierung, ich habe vorhin eine Gruppe nämlich noch nicht genannt, die eher im Norden Namibias waren und in Angola, weil wir müssen in Betracht ziehen, dass nachdem die Deutschen weg waren, hier noch 75 Jahre lang ein Apartheidsregime herrschte.
Ja.
Und dann haben die Ovambo, die haben einen Befreiungskrieg, einen wirklichen Guerillakrieg gemacht. Leute sind ins Exil. Es gab diese UN-Geschichten. Also super, super lang der Weg, dass Namibia 1990 als letzte Kolonie Afrikas befreit wurde. Denn es war danach nichts anderes als eine Kolonie von Südafrika. Und das ist halt noch wichtig zu wissen, denn die Regierung wird hauptsächlich aus Ovambo gebildet. Also die Regierung ist in der Überzahl Ovambo, was natürlich auch mit dem Genozid zu tun hat. Denn wenn so viele Menschen sterben oder damals gestorben sind, dann wären vielleicht heutzutage gar nicht die Ovambo in der Überzahl, sondern die Ovaherero. Jetzt sagen die Leute der betroffenen Gruppen, der Nama und Ova Herero, dass sie gerne individueller davon profitieren wollen würden, von diesem Entschuldigungsgeld.
Ja.
Denn es wird ja nicht alles in Projekte gesteckt, auch keine Einzelzahlungen geleistet, die wirklich nur denen zugutekommen. Und dann sagen sie, ja, aber diese Regierung hat ein Interesse, ihre eigene Gruppierung zu fördern. So, und das ist natürlich, das kriegt man halt so mit. Da habe ich auch keine, also ich sage nicht, dass ich da eine Meinung drüber habe, wie es denn wirklich ist, denn das will ich mir auch nicht rausnehmen. Das ist auch moderner Kolonialismus, dass ich jetzt sage, das ist falsch gelöst worden. Und das ist das auch, was ich am Anfang gesagt habe, dass es mir auch oft peinlich war oder jetzt peinlich ist, wie ich damals auch gedacht habe, nur weil ich aus Deutschland bin, Afrikanistik studiert habe und jetzt hier lebe und Journalismus und mich auskenne und habe ich nicht einer namibischen Regierung zu sagen, wie sie es besser machen könnten. Das ist total Kolonial-Mindset. Das ist halt auch immer wieder so eine Sache, die Leute auch im Afrikanistikstudium nicht verstehen. Und das regt mich so auf, die dann sagen, ja, aber ein Denkmal, man müsste das entfernen, weil so und so. Das ist eine Debatte, Viola. Das ist so groß und es gibt so viele richtige und so viele falsche Antworten, wie es Menschen gibt. Ja. Ich habe natürlich eine Meinung dazu, dass ich Aufarbeitung und Kontext wichtig finde, aber ich würde niemals jemandem absprechen zu sagen, das Denkmal verletzt uns in der Mitte der Stadt als Herero, wir möchten es weghaben. Da würde ich niemals sagen, ja, aber lass es uns doch umgestalten, das ist doch viel besser.
Wer da drauf ist auf dem Denkmal? Wer ist auf dem Denkmal nochmal?
Es gibt verschiedene. Also wenn ich jetzt über Swakopmund rede, ist da ein Denkmal, was sehr brutal ist, wo wirklich zwei deutsche Schutztruppler drauf sind. Der eine stirbt gerade auf so einem Felsen und der andere streckt sein Gewehr wirklich ins Stadtzentrum. Und da sind nur die Namen der gefallenen Deutschen dran. Aber wir wissen ja, wie viele in der Region um den Waterberg und so weiter von den Herero gestorben sind. Und da wird halt nur den Deutschen gedacht. Also das ist jetzt ein Beispiel. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den Entschädigungen und Aussöhnungsabkommen. Ich erzähle dir jetzt mal, was unsere Domestic Worker, nennt man das hier, eine Haushaltshilfe dazu sagt, die selbst Ova Herero ist, die alleinerziehend ist, drei Kinder hat im Alter von 6 bis 17 Jahren, die in einer Hütte wohnt, ohne fließend Wasser und ohne Strom in einem Township hier. Da sage ich auch, koloniale Struktur, ja oder nein, zwei Wahrheiten, die gleichzeitig wahr sind. Ist es besser, wenn ich sie jetzt nicht anstelle als deutsche Weiße, weil ich damit wieder in diesen Narrativ füttere, aber sie hat nur 6 Jahre die Schule besucht. Es gibt keine andere Arbeit in diesem Land für sie und das hier ist ein komfortabler, gut bezahlter Job. Wir haben sie auch mehrfach die Woche, 4-mal. Das wäre aber gar nicht nötig. Natürlich, das ist so ein bisschen... Was kann man selber tun, auch im Land? Aber ich muss mir natürlich darüber bewusst sein, dass ich sie fair bezahlen muss, dass ich mich um Krankenversicherung kümmere, dass es so viele Dinge gibt auf Augenhöhe, wo man wertschätzend miteinander umgehen kann. Und dann kann ich auch sagen, ich kann mich vielleicht nicht ganz freisprechen von eigenen kolonialen Machtverhältnissen, weil es ist ein Machtverhältnis aus der Kolonialzeit. Aber diese Bewusstmachung, das ist so wichtig, dass ich das weiß. Aber es ist die beste Möglichkeit, die ich gerade habe, um diese Familie zu unterstützen. Und wenn ich jetzt eine weiße Putzkraft anstellen würde, dann wäre doch auch niemandem geholfen. Also nur, damit es kein Machtverhältnis gibt. Ja. Denn es gibt hier auch sicher Leute, die das Geld auch brauchen könnten. Genau, und ja, und
wie sehen und Sie denn diesen, jetzt?
Genau, ja,
wie
sehen also die genau, ja, das wollte ich dir gerade sagen, wie was Turi sagt. Ich sage ihren Namen sehr gerne. Ich habe tatsächlich ihr auch in einem Hörbuch, was wir bald rausbringen von Exploradio, in der Danksagung erwähne ich sie auch explizit. Denn ohne Turi wäre sehr viel auch nicht möglich für mich. Und das muss man auch wieder wissen. Und sie sagt zum Beispiel, was sie sich wünschen würde, was aber nicht geht, weil die Bundesregierung kann nur auf der Ebene einer anderen Regierung verhandeln, nicht mit einer Gruppierung innerhalb eines Landes, durch die Institution, Staat, Regierung. Mhm. Deswegen können sie auch nicht die Ova Herero und die Nama direkt entschädigen. Das ginge einfach nicht so. Und das ist, muss man verstehen, aber zum Beispiel sagt Turi, was sie sich wünschen würde, wäre, wenn man jeder Person, die nachweislich Herero oder Nama ist, natürlich gibt es dann auch Mischungen, dann ist es wieder schwierig heutzutage, ich weiß. Manche haben sich über die Zeit vielleicht auch, haben jetzt sich mit der Ovambo-Gruppe auch gemischt, haben Eltern, die Ovambo sind und Ova Herero. Wie viel Geld kriegen die dann? Sind die dann noch betroffen? Da gibt es so viele Vielleichts und Schwierigkeiten, um so etwas so viele Jahre später zu lösen. Aber Turi sagt, ihr würde es schon helfen, wenn sie sich 3 Kühe kaufen könnte und ihre Kinder eine gute Ausbildung hätten. So, und sie sagt, aus den drei Kühen, was ich damit mache, ist dann ja meine Sache. Ob ich die verkaufe, ob ich eine Herde mache in meinem Dorf, ob ich mich mit drei anderen Frauen zusammentue und einer passt auf unsere 9 Kühe auf oder pro Kind, pro Kopf irgendwie 2 Kühe. Ne, dieser Reichtum von Vieh ist immer noch da. Es wäre auch eine Möglichkeit, um diesen Leuten wirklich zu sagen, es ist eine Lebensgrundlage. Und ja, vielleicht ne, in der Community, vielleicht sagt man jetzt eine Kuh, was willst du mit einer Kuh, wenn du hier in Zwakopmund lebst? Aber sie sagt in ihrem Dorf. Und für meine 3 Kinder, dann hätte ich 4 Kühe. Und vielleicht hat meine Schwester noch welche. Und dann könnten wir daraus ein Business machen und uns wieder aufbauen und dann für ihre Kinder die Schulgebühren und Bildungschancen. Und sie sagt, das wäre alles. Und Entschuldigung hin oder her.
Selbsthilfe sozusagen. Ja.
Genau. Und das ist halt das, was sie sich wünschen. Und sie sagt halt auch von der Regierung, das wird niemals so, so eine Hands-on-Sache sein. Da wird dann ist sehr viel Geld und es wird natürlich in den Bau von Schulen und Gebäuden und Dingen gesteckt. Und natürlich wird es dem Land helfen. Ja. Aber es hilft halt nichts, wenn nicht die kleine Person, sage ich mal, den Access hat dazu. Mhm. Wenn es nicht, was bringt ihr ein neues Uni-Gebäude in Windhoek, was sie sich gar nicht leisten kann für ihren Sohn. So, für einen Studiengang. Bringt nichts.
Also das Stichwort war Bewusstsein und Achtsamkeit in dem Sinne, dass man achtsam ist und guckt, was da passiert in dem Land oder was da passiert ist. Sich das einfach immer wieder bewusst zu machen, das willst du auch mit deiner App schaffen. Kommen wir nochmal dazu. Ja?
Ja.
Du hast sie mir mit Silvia Sitsch-Hajimwe gemacht. Erzähl doch mal, was ist denn jetzt dein Anliegen? Was möchtest du damit erreichen?
Ja, also unser großer Slogan, der uns so wichtig ist, ist wirklich dieses Be a Mindful Traveler.
Aha.
Das heißt wirklich nicht, dass wir alle Lösungen parat haben oder dass es nur eine richtige Antwort gibt oder dass man nicht mehr nach Namibia reisen soll als Deutscher oder dass man das hier nicht genießen darf. Ja. Denn das ist auch Schwachsinn, denn der drittgrößte Sektor ist Tourismus im Land. Und die Leute hier freuen sich auch immer total und viele sprechen auch noch Deutsch. Es ist sehr viel auch positiv besetzt heutzutage und Gäste zu haben in diesem wunderschönen Land bedeutet den Namibiern und Namibierinnen auch sehr, sehr viel und ihnen das Land zu zeigen und eine schöne Experience zu bieten. So, und ich sage immer, du kannst das alles haben. Du musst dich aber informieren und bilden und mindful sein und achtsam. Genau, achtsam hat auch immer sowas, es passt eigentlich gar nicht in unser Startup, wie wir darauf gekommen sind, weil Mindfulness, Achtsamkeit hat immer so einen Touch, so ein bisschen Yoga, Meditation. Das ist es halt gar nicht. Für mich heißt es halt einfach nur, es heißt auch nicht, dass ich schlau bin und ich weiß alles besser und ich lese 50 Bücher, bevor ich nach Namibia reise und dann sage ich aber dem Tourguide, dass er das so aber nicht sagen kann. Das ist halt auch so wichtig und das hat halt für mich diese Mindfulness hat damit zu tun, dass ich weiß, okay, als weiße Person bin ich hier natürlich auch von außerhalb schon mal in einer Machtposition, die ich nicht ausnutzen darf. Es gibt aber vielleicht Situationen, wo die Struktur so ist, dass ich gar nicht darum herumkomme, sie nicht auszunutzen, weil ein Kellner vielleicht schwarz ist. Dann gebe ich Trinkgeld. Und also ne, es gibt immer so Sachen und Strukturen, das ist einfach, das ist systemisch und da werden wir auch erstmal nicht von wegkommen. Aber wenn ich das weiß und ich kann immer mir wieder ins Gedächtnis rufen, ich kann auf Augenhöhe sein mit jedem.
Ja.
Und das ist so wichtig. Und wir wollen natürlich über die Geschichte Namibias aufklären mit der App, aber wir haben auch sehr schnell gemerkt, wir lieben beide Namibia, Sitsch und ich. Und sie ist Oshiwambo, also oder Oshiwambo Speaking, Ovambo nennt man es. Oshiwambo ist die Sprache. Und hat auch Geschichte studiert. Und sie hat jetzt erstmal, ist jetzt nicht vom Genozid betroffen, aber weiß natürlich alles darüber. Und über die ganze Geschichte des Landes. Und wir haben auch gesagt, es geht nicht nur darum, jetzt so eine App zu kreieren, die vielleicht noch von irgendeiner wissenschaftlichen Institution gefördert ist. Und dann ist es so, ja, und hier war alles so schlimm und ihr müsst euch das anhören. Und wir erzählen Geschichte, wir machen Edutainment, weil anders erreicht man Leute auch nicht. Man muss sie da abholen, wo sie herkommen. Und wenn ich schon einem sagen kann, der vielleicht hier ist, vielleicht ist es nicht so cool, wenn du das und das machst. Oder ich auch jemandem sagen kann, der vielleicht total akademisch ist und alles richtig machen will, wo ich sagen kann, du kannst es nicht richtig machen, genieß es. Und deswegen haben wir auch Audioclips über die Tierwelt, die Pflanzenwelt, also auch Natur. Es geht natürlich auch holistisch wirklich darum, auch mindful zu sein mit Tieren. Du gehst nicht in den Zoo, wenn du im Nationalpark bist. Du bist Gast bei den Tieren. So, du bist im Zoo. Du bist der Gast. Ja. Man fährt hier viel mit dem Auto herum. Ist das jetzt umweltfreundlich oder nicht? Mal gucken, was gibt es da für Dinge? Wasser sparen. Kann ich nachhaltig reisen? Ja, kann man. Es gibt hier Anbieter, die sich nur auf Öko-Travel zum Beispiel spezialisiert haben. Man verlässt den Ort so, dass man nichts hinterlässt, außer vielleicht ein paar Fußspuren und gute Erinnerungen. Das sagen halt immer die sehr viele Reiseanbieter hier auch. Wir haben Clips über die Kultur, über Sprachen, dass man einfach so ein bisschen mal reinhört, weil manchmal ist es ja auch so.
Ist das auf Englisch und Deutsch oder?
Ja, also Sitch spricht die englischen Audioclips und ich spreche die deutschen. Genau. Also die App hilft unserer Meinung nach auch dabei, zum Beispiel diese kolonialen Machtverhältnisse und Strukturen aufzulösen, indem man zum Beispiel sagt, wir haben Sprachsamples und Audioclips und das Wissen über bestimmte Sprachen. Es gibt ja auch manchmal diese Sachen, es ist ganz schlimm. Also ich habe jetzt wirklich so einen richtigen schlimmen Tourist vor Augen, so mein Prototyp. der dann irgendwie die afrikanische Kellnerin so exotisch findet, ne, irgendwie Manfred Dieter Heinz, der dann im Café sitzt, ach, mach doch noch mal den Klick laut. ne? Ich weiß, ich nehme das jetzt mit sehr viel Humor, aber das kann ja auch verletzend sein. Das ist auch wie Völkerschau. Das ist auch, ne, du würdest in Deutschland jetzt auch nicht vielleicht eine Kellnerin fragen, sprich das Wort doch noch mal aus, du sprichst das doch so schön. Ja, und wenn es eine Person of Color ist, dann ist es natürlich hochgradig rassistisch. Mhm. Und so eine App bietet dann den Leuten, oh, warte, ich will mir mal anhören, wie klingt eigentlich Khoisan, Khoikhoi Gowab? Wie klingt Oshi Wambo? Wie klingt Oshi Herero? Und dann kannst du dir in dieser App das anhören, ohne dass du vielleicht in einer unangenehmen Machtstruktur bist, wo du jemanden fragst, der vielleicht das gar nicht erzählen will. Vielleicht hat die Person einen schlechten Tag. Das sind immer Dinge, die wir selten berücksichtigen. Nur weil jemand Kellner ist oder Tourguide, Tourguides vielleicht, das ist in the nature of the business, sage ich immer, die wollen natürlich etwas über das Land erzählen. Aber vielleicht ist die Kellnerin ihr einziger Traum ist einfach nicht mehr in dem Café da zu arbeiten. Vielleicht ist ihr Chef scheiße zu ihr. Und jetzt kommt auch noch irgendwie der Tourist, der die ganze Zeit das will. Ich sage nicht, dass es so ist. Und ihr könnt auch gerne, und das ist auch ganz wichtig, wenn ihr nach Namibia reist, mit Menschen ins Gespräch kommen. Und die Leute hier lieben das. Also die Namibia an sich, sage ich auch, alle Bevölkerungsschichten sind wahnsinnig aufgeschlossene Menschen, die wirklich Reisende so sehr lieben. Und es ändert aber nichts an der Situation, dass ich nicht, ne, zwei Wahrheiten, die gleichzeitig wahr sind, weiß, was diese Frau privat persönlich vielleicht heute erlebt hat oder mit einem anderen Touristen erlebt hat oder sich albern vorkommt, schüchtern ist. Wir wissen das nicht. Also hör dir die Sprache auf der App an, 50 Mal, wenn du willst. Aber belästige nicht Leute, wenn du kein Feingefühl hast.
Okay, liebe Jana, wenn du jetzt drei Dinge aussprechen könntest, die dich dieses Land gelehrt haben und auch die Erfahrungen mit dem Projekt, was du jetzt gemacht hast. Was würdest du da sagen? Was würdest du nennen?
Oh, das sind spannende Dinge. Also ich habe ja schon mein Lieblingssatz in der ganzen Folge und auch in meiner Stadtführung ist ja, zwei Wahrheiten können gleichzeitig wahr sein. Und das finde ich so wichtig, das sollte sich jeder mitnehmen. Das ist mein größtes Learning, seit ich in Namibia bin. Und vor allem auch als jemand, der das akademisch Afrika-Studien studiert hat und vielleicht in der Uni dann auch Sachen gelernt hat, wie man es richtig zu machen hat. Aber vor Ort im Land ist das entweder nicht umsetzbar oder die Leute sehen es ganz anders. Niemand hat sie gefragt. So. Ja. genau, das ist das Erste, was ich ganz wichtig finde. Oh, zuhören. Zuhören ist so wichtig. Menschen zuzuhören. Und auch warum und nicht direkt das bewerten. Wirklich mal zuhören. Das ist eine Sache, die wir in unserer Welt sowas von verlernen. Wir versuchen immer, vor allem wenn wir gebildet sind und privilegiert sind, Leuten zu sagen, ja, aber das ist doch dumm, so wie du das machst. Vielleicht hat die Person eine ganz andere Sichtweise darauf und hat einen ganz guten Grund, der in ihrer Welt oder seiner Welt Sinn macht, aber nicht in meiner. Aber wenn ich zuhöre, kann ich das vielleicht verstehen. Das Dritte ist, nichts ist so, wie es scheint und jeder versucht, sich besser zu verkaufen, als er ist. Und das ist normal, das ist die Baseline. Und auf gewisse Art und Weise muss man da leider mitmachen, damit Leute einen ernst nehmen und hochpokern. Auf der anderen Seite ist es genau das Falsche. Und das sage ich jetzt vor allem auf die Startup-Welt bezogen, aber ich habe auch sehr viel über meine Schauspiel- und Sprecherkarriere gelernt. Denn ich habe ja gesagt, auch am Anfang, da gibt es diese Überschneidungen, dass Leute immer versuchen, sich als so toll darzustellen. Und mir fiel es lange so schwer zu sagen, ich kann auch nicht von dieser App leben. Wir können nicht davon leben. Hm. Und ne, wir haben es auch einfach mal gestartet als Hobby ohne Businessplan und alles. Und es war nett. Ne, andere Leute lassen ihr Geld auf dem Golfplatz oder beim Reiten. Ich stecke es halt in dieses Hobby. Verstehen Leute auch immer nicht. Und dann haben Leute auch gesagt, ja, du darfst das aber nicht als Hobby sehen. Dann wirst du nie irgendwie damit Geld machen. Ja, aber vielleicht ist das gerade auch nicht meine Priorität. Es ist auch so wichtig und es ist so, so verrückt. Dann sagen die Leute in der Startup-Welt, ja, if you're not embarrassed of your first launch or your first version of the product, you launch too late. Dann launchst du ein Produkt, was vielleicht noch nicht perfekt ist, weil du denkst, oh, ich muss das jetzt raushauen in die Welt. Ich scheiß auf Perfektionismus, ich mach's jetzt. Und dann kommen alle, ja, das ist aber kacke. Der Button sieht ja blöd aus und dies und das. Und, und für 99 Cent, also wir haben jetzt schon vermisst, dass da dieser und dieser Clip drin ist. Und da habe ich wirklich Leute gehabt, die haben mir E-Mails geschrieben, die haben gesagt, die App war, ich glaube, kostenlos oder für 1,99 drin. Und das sind Leute, die nach Namibia reisen, denen tut 1,99 nicht weh. Die merken das nicht mal, wenn sie das in der Waschmaschine verlieren. Dann haben die mir E-Mails geschrieben, wo sie gesagt haben, ja, aber das hat uns jetzt ja gefehlt. Ja, wir sind ein Startup, wir sind im Aufbau, wir machen das komplett kostenlos. Du hast gerade 1,99 bezahlt, die ich dir gerne erstatte, wenn du aus den 65 anderen Clips, die in dem Ding drinne waren, und wir wissen alle, wie, ne, wie Content Creation, wie viel Zeit es kostet, habe ich gesagt, wenn du in anderen Clips nichts mitgenommen hast, schick mir deine Kontoverbindung, ich überweise es dir gern zurück. Und das ist halt dieses große Ding, wie du es machst, machst du es falsch. Mach dein Ding, lass dich aber nicht so verunsichern, wenn andere Leute besser da drin sind, so zu tun, als wären sie schon besser, weil das sind die auch nicht. Wir haben Preise gewonnen. Ich kann immer sagen, oh, international, World Star, wir waren Regional Finalist bei den Global Startup Awards, Regional Finalist Southern Africa. Ja, toll, klingt super. Vielleicht haben sich nur drei andere beworben. Weiß ich nicht. Nein, ich glaube schon an unser Produkt. Aber dann den WSA Award, World Summit Award, das war für Startups, die etwas in der Welt verändern, die sich mit den Sustainability Goals, den UN Goals befassen oder etwas besser machen. Da haben wir in der Kategorie Culture und Tourism gewonnen. Das klingt so super. Weißt du, was ich lieber gehabt hätte? 5.000 Euro, damit ich dieses Business wirklich mal zwei, drei Monate Vollzeit machen kann oder meine Developer besser bezahlen kann. Weißt du, sowas. Und das ist halt einfach so, alles irgendwie blinkt und scheint und das ist total schön, aber wir müssen da wirklich aufpassen in der Welt, dass wir uns nicht, nicht kleiner machen, aber auch nicht zu groß aufblasen, nur weil das die anderen machen. Es ist einfach so ein Balanceakt.
Absolut. Auf jeden Fall machst du ein ganz wichtiges Projekt. Ich danke dir sehr, liebe Jana, dass wir so viel jetzt erfahren und lernen durften und dass möglicherweise jetzt auch viele, die über Namibia gar nichts wussten und auch über das, was da stattgefunden hat, dieser Genozid, dass es da so viel noch vielleicht aufzuarbeiten gibt und auch zu lernen gibt. Und ja, ich danke dir von Herzen, dass du dein Wissen an uns weitergibst und in die Welt. Vielen Dank.
Ja, danke. Und wer mal reinhören will, ne, wir launchen jetzt bald eine neue Version. Aktuell haben wir noch die alte App kostenlos für iPhone-User. Auf Android wird es bald die neue geben und dann auch auf iPhone oder für iOS. Schaut mal vorbei. Wir werden auf jeden Fall am Anfang die App kostenlos haben, damit möglichst vielen Leuten dieses Wissen auch zuteil wird. Und dann haben wir einen Podcast, wo man sich auch nochmal die Audioclips anhören kann, bald ein Hörbuch. Und man lernt wirklich sehr viel in unterhaltsamen kleinen Häppchen. Nicht in meinen Monologen wie in dieser Folge, sondern unsere längsten Clips sind irgendwie ja 4 Minuten mit Sounds, mit Musik. Also es ist Namibia zum Hören und Namibia zum Anfassen fast. Also es wird sehr plastisch. Genau.
Vielen lieben Dank, liebe Jana. Alles Gute für dich.
Danke dir. Ja.
Ab nach Namibia.
Ciao.
Das war der Podcast Kultur im Ohr mit Viola Gräfenstein und als Gast Jana Marie Backhaus-Thors. Wenn ihr noch mehr über Jana Marie Backhaus-Thors erfahren möchtet, dann könnt ihr auf ihre Seite gehen www.schauspielerin-sprecherin.de. Oder sogar ihren Podcast hören. Und zwar heißt dieser Podcast Exploradio, dein Namibia-Podcast. Diesen Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß!